seinen Hund verehren. Was muss geschehen? Dass Tausende von Menschen an einen Bahnhof strömen und einen Hund verehren. Dies ist tatsächlich passiert und als ich von dieser Geschichte gehört habe, dachte ich, krass, wahr ist diese Geschichte. Und sie ist tatsächlich passiert in Japan am 21. April 1934. Und die Zeremonie wurde in die ganze Welt per Radio übertragen. Und angefangen hat diese Geschichte so. Geboren wurde der Vierbeiner, der Hachi hieß, auf einem Bauernhof im Norden des Kaiserreichs. Hachi war ein reinrassiger Akita, eine alte japanische Hunderasse. Und nach allgemeiner Überzeugung musste ein Akita innerhalb von 2 Monaten mit seinem neuen Herrn vereint sein. Und so würde die Bindung dann stärker werden. Und so steckte sein Züchter Hachi die 2 Monate alte Welpe in eine Transportkiste und der Hund reiste Richtung Süden zu seinem neuen Besitzer. Und dieser hieß Hidesaburo Ueno und war Professor für Agrarwissenschaft an der Universität von Tokio. Und der kinderlose Akademiker kümmerte sich ausgiebig um Hachi, sprach mit ihm, spielte mit ihm, fütterte ihn und Hachi wuchs zu einem kräftigen Akita heran. Jeden Morgen ließ sich Ueno von Hachi Richtung Arbeit begleiten und meist zum nicht weit entfernten Bahnhof Shibuya. Dort holte der Hund ihn abends auch wieder ab, egal ob bei Sturm oder Sonnenschein. Der Hund, er war da, bereit, um seinen Besitzer abzuholen. Auch am 21. Mai 1925, einem wolkenverhangenen, düsteren Tag, da wartete Haki auf Uenos Rückkehr. Doch an diesem Abend stieg der Professor nicht aus dem Zug. Eine Hirnblutung hatte ihn während einer Vorlesung getötet. Doch Haki hörte nicht auf, abends immer zur gewohnten Zeit am Bahnhof zu erscheinen. Er setzte diese Gewohnheit nach dem Tod seines Herrn beinahe 10 Jahre fort. 10 Jahre. Der Hund, er war auf dem Bahnhof jedoch alles andere als willkommen. Passagiere beschwerten sich beim Personal. Bahnmitarbeiter misshandelten ihn sogar. Und 1932 sollten die meisten Misshandlungen allerdings aufhören. In einer großen Zeitung erschien ein Artikel mit dem Namen »Die Geschichte des traurigen alten Hundes«. Und schlagartig war Hachi berühmt. Tausende Menschen pilgerten nun nach Shibuya, um den treuesten Hund der Welt zu suchen und ihn zu sehen. Und zum Bahnhof hatte der Hund nun freien Zutritt. Ein Bahnhofsmitarbeiter hatte für sein Wohlbefinden zu sorgen. In einem Paketlager durfte Hachis neuer Besitzer sogar ein kleines Bett für den Vierbeiner aufbauen und der immer wieder unter schwerer Krankheit litt. Zeitungsartikel über oder die Zeremonie zu seiner Ehre. Den Vierbeiner selbst ließ all den Trubel kalt. Er setzte treu seine Gewohnheit fort, bis zu seinem Tod. Und bis heute gilt Hachis Beispiel in Japan als Zeichen der Loyalität. Hier der Vierbeiner, Hachi. Und heute, wenn du dorthin gehst, findest du an der Universität von Tokio die eine Statue ist zur Erinnerung und diese beim Bahnhof. Bis heute gilt Hachis Beispiel in Japan als Zeichen der Loyalität. Allerdings wurde bereits zu Lebzeiten Hachis vor einer derartigen Vermenschlichung des Tieres gewarnt. Er besaß einfach eine ursprüngliche Liebe zu seinem Herrn, der wiederum ihn geliebt hatte. Und diesen Satz finde ich so wichtig. Der Hund liebte seinen inzwischen verstorbenen Herrn, darum handelte er so. Und es ist dem Hund deswegen möglich, seinen Herrn zu lieben, weil er zuerst geliebt wurde. Jesus hat einmal gesagt, werdet wie die Kinder in Matthäus 18, Vers 3. Vielleicht könnte man auch sagen, werdet wie die Tiere. Denn von diesem Hund kann man viel lernen. Und der Hund ist treu, weil er seinen Herrn liebt. Vor der Treue kommt die Liebe. Treue ist nie Leistung, sondern Treue ist immer Ausdruck von Beziehung. Treue ist immer Ausdruck von Beziehung. Treu bin ich dann, wenn ich meine Werte lebe, wenn ich das tue, was ich predige. Das, was ich denke, was ich sage und was ich tue, muss immer übereinstimmen. Es muss kongruent sein. Und aus diesem Grund muss ich nicht nur Gott gegenüber treu sein, sondern auch mir gegenüber. Wenn ich das lebe, was im Tiefsten mit mir herumgeht, herumläuft, was ich mit mir mittrage, mit meinen Werten, wenn das übereinstimmt, dann bin ich authentisch und ich wünsche mir, dass meine Treue genau aus dieser Quelle entspringt. Und ich finde den Text aus 1. Johannes 4, Vers 19, er bringt es ja auf den Punkt, was ich zuvor schon zum Ausdruck gebracht habe. Wir lieben, weil er zuerst geliebt hat. Weil er mich liebt, kann ich lieben. Mir ist es möglich zu lieben und treu zu sein, weil er es zuerst getan hat. Weil Gott der Konstante ist, weil er nicht von mir abhängig ist. Weil er nie in eine Identitätskrise hineinkommt, gerät, wenn ich von meiner Seite her die Beziehung nicht pflege. Gott ist konstant. Weil Gott so ist, wie er ist und mich liebt, bedingungslos, darum kann ich treu sein. Dieser Gedanke, den ich jetzt teile, ist für mich extrem wichtig. Bei meiner Treue geht es nicht darum, dass ich mich zusammenreiße, dass ich alles irgendwie versuche, auf die Beine zu kriegen und dass ich Leistung bringe. Darum geht es nicht bei der Treue. Denn ich stecke nicht fest auf diesem Planeten mit einem Werkzeugkoffer, bestückt mit einem Durchhaltevermögen, meiner Weisheit und meiner Charakterstärken. Nein, Gnade heißt, Christus lebt in mir. Das ist Gnade. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Galater 2, Vers 20. Da schrieb Paulus. Gnade heißt, Gott lässt mich nicht alleine. Und dies ist eine entscheidende geistliche Realität. Jesus hat uns nicht nur unsere Sünden vergeben, sondern hat sich dafür entschieden, in uns zu wohnen. Seit es das Hubble-Teleskop gibt, haben wir faszinierende Bilder. Und ich staune jedes Mal, wenn ich sehe, was da oben steckt. Und was dieses Hubble-Teleskop auf dem Bildschirm bringt für uns. Da gibt es hunderte von Bildern. Ich lade dich ein, zu Hause nachher zu googeln und die Bilder zu bestaunen. Und dieses Hubble-Teleskop gibt, oder das ist, seit es das gibt, können wir uns eine bescheidene Vorstellung von der Größe Gottes machen. Schätzungsweise gibt es etwa 350 Milliarden Galaxien. 350 Milliarden Galaxien gibt es. Und David hat sich bereits gefragt, was ist denn der Mensch, Herr, dass du ihn beachtest? Was bedeutet er dir, der vergängliche Mensch, dass du dich mit ihm abgibst? Und wir sind ein Teil von 350 Milliarden Galaxien? Verschwindend klein und unbedeutend im Universum und doch unendlich geliebt, weil Gott dich liebt, dich will. Und er wünscht sich für dich, dass du leben, wachsen und aufblühen kannst. Dass du in deinem Aufgabenfeld Erfüllung findest. Und wo Gott dich hingesät hat, da sollst du blühen, sagt ein afrikanisches Sprichwort. Da, wo Gott dich hingesät hat, sollst du blühen. Bereits auf den ersten Seiten der Bibel heißt es, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Da, wo du bist, da, wo du in deinem Leben stehst, in der Schule, in der Ausbildung, zu Hause, auf der Arbeit, als Mama, als Papa, als Freundin, als Freund, als Onkel oder Tante. Bebaue und gestalte. Lebe deine Berufung mit großer Sorgfalt und mit einer großen Wertschätzung, denn du arbeitest im Weingarten deines Vaters. Du stehst im Dienst seiner Majestät. Das war nicht einfach jetzt das Thema dieser Gebetswoche. Das ist Programm. Das ist Commitment. Im Dienst seiner Majestät zu stehen. Das ist mehr als eine Aussage der drei Musketiere. Und dann kommt noch ein vierter dazu. Du stehst im Dienst seiner Majestät und du bist seine Botschafterin, du bist sein Botschafter. Hier in dieser Welt und auch hier in dieser Gemeinde. Mit dem, was du einbringst, dein Lächeln, dein Dasein, dein Commitment ist Dienst. Und er ist treu. Und weil er treu ist, kann ich auch treu sein und in seinem Dienst stehen. Amen.